Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Halleluja. Ich habe eigentlich drei Botschaften heute. Einmal der Schritt ins Ungewisse. Zweitens, überwinde deinen Grashüpferkomplex. Und drittens, Mensch, ärgere dich nicht. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall fangen wir mal an mit dem Schritt ins Ungewisse. Es gibt viele Christen, die kommen und sagen, Pastor, ich habe noch nie Gott reden hören. Kann nicht sagen, dass ich jemals irgendwie eine Führung von Gott bekommen habe. Doch einmal oder zweimal, dass dir das bewusst geworden ist, da bist du dann von Gott gewiesen worden, dies, das oder jenes zu tun. Und das hast du gemacht, aber seitdem hast du nicht den Eindruck, dass du von Gott gehört hast. Okay, gut. Wunderbare Frage. Ich gebe auch gleich die Antwort. Es ist so, dass viele von uns mit dem Herrn unterwegs sind und er durchaus zu uns spricht und wir uns auch danach richten, aber wir merken es nicht. Wir merken es nicht. Uns geht's wie den Emmaus-Jüngern. Die gehen von Jerusalem nach Emmaus, wahrscheinlich nach Hause, und ein Wanderer spricht zu ihnen stundenlang über das Wort Gottes. Er legt ihnen das Alte Testament aus, Mose, dann die Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter und so fort. Und er spricht die ganze Zeit über Jesus. Und ihr Herz brennt, sie sind bewegt und sie denken sich, ja, das ist ja alles recht prima. Aber Jesus ist doch jetzt gestorben. Und er redet weiter und legt weiter das Wort Gottes aus, bis sie zum Schluss in Emmaus ankommen. Und da laden sie ihn zum Essen ein, weil eben die Gemeinschaft so schön ist und weil er so viele Sachen weiß, so viele interessante Sachen. Und dann erst, ganz zum Schluss, als er das Brot bricht, erkennen sie ihn, dass es Jesus war, der da mit ihnen geredet hat, die ganze Zeit. Und es kann sein, dass beim einen oder anderen bei uns hier so ist, dass du erst ganz am Ende deiner Reise, dann, wenn die Nacht kommt und du langsam aber sicher zum Herrn gehst und du zurückblickst, dass du dann plötzlich erkennst, ach genau, hier und da und dort, der war die ganze Zeit mit mir, ich habe es nur nicht gemerkt. Ganz, ganz wichtig, Gott führt dich, ohne dass du es groß merkst. Es sind mal Esel verloren gegangen. Ein Bauernbub namens Saul hat vom Papa den Auftrag bekommen, such die Esel. Und es war ein guter Bub, der hat dann die Esel gesucht. Wisst ihr, was er gefunden hat? Die Esel hat er nicht gefunden, aber einen Königsthron, ein Königtum hat er gefunden. Die sind nämlich dann zum Propheten gegangen, um sich sagen zu lassen, wo die Tiere denn jetzt sind, meine Güte. Und dieser Prophet Samuel, der sagt ihnen dann, vergiss mal, die Esel, die sind schon längst gefunden. Der Vater macht sich Sorgen um dich, aber ich habe ein Wort für dich. Du bist der König Israels. Die haben es nicht gemerkt, waren aber unterwegs im Willen Gottes. So vertraue auch du darauf, dass der Herr deinen Weg leitet. Amen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, da steht, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Es ist nicht so, dass der Engel des Herrn jeden Morgen ein Glöcklein läuten wird bei dir und sagt, Zeit aufzustehen. Ja, sondern das musst du einfach irgendwie selber kapieren, dass es jetzt Zeit ist. Und dann auf die Arbeit gehen und diese Dinge tun. Sag mal jemand Amen. Okay, bestimmte Sachen muss er dir nicht sagen. Herr, was soll ich heute anziehen? Die grüne Socke und die blaue Socke, alles klar. Ein Navigationsgerät, das sagt dir nur dann, dass du abbiegen sollst, wenn du abbiegen sollst. Wer hat es schon gemerkt? Es kann sein, dass du 100 Kilometer unterwegs bist und das Navi, das sagt keine Silbe, nichts. Zu viele Christen, ja, die sitzen drinnen und denken sich, na, jetzt fahre ich schon seit 5 Kilometern und das Navi hat nichts mehr gesagt, Gott hat nichts gesagt. Ob ich noch im Willen Gottes unterwegs bin? Du, hör mal. Gott ist so allmächtig und allwissend. Du kannst ihm nicht aus den Händen fallen. Er weiß immer, wo du bist. Er weiß immer, wo du gerade dran bist. Und wenn er was zu tun hat für dich, dann sagt er das schon. Er ist intelligent, du bist intelligent. Bingo. Wenn es dran ist, dann könnt ihr euch verständigen. Glaube mir. Und wenn er nichts sagt, seid zufrieden. Weil zum Schluss sagt er noch was Schwieriges. Ja, Mose. Geh zum Pharao, leg dich mit dem Weltreich dieser Tage an. Och, er sucht einen anderen. Oh, oh. Aber, ich kann nicht, ich stottere und so weiter und überhaupt. Dein Bruder Aaron, der wird dein Kompagnon sein. Ihr beide, ihr werdet also hier als Befreier auftreten. Das wollte der überhaupt nicht. Du willst immer Gott hören? Kann sein, dass er dann was von dir will. Wenn du sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Und das, der Herr sagt, ja, und dann sagst du, bloß nicht. So sieht es nämlich aus. Ein Haufen von uns wollen ihre Ruhe haben und wollen überhaupt nicht von Gott hören. Oh, heilige Kühe. Ja, wir schießen hier heilige Kühe ab. Wumms, und da liegen sie. Wenn du nämlich von Gott hören willst und von ihm benutzt werden willst, dann macht er das auch. Das schaut mich nicht so an, ja. Das ist die Wahrheit. Ich denke ein bisschen, aber das macht nichts. Manche von uns brauchen das. Okay, also, wenn der Herr was von dir will, dann sagt er schon und dann spricht das Navi. Jetzt halb rechts halten und dann hältst du dich halb rechts. Jetzt rechts abbiegen und dann gleich links und dann machst du das. Und dann hält das Navi wieder die Klappe. Dann verstummt der Engel Gottes wieder. Amen. Also, du hörst von Gott, du merkst es nur nicht immer. Ist eine geheimnisvolle Sache. Tu, was du für richtig hältst. Und wenn das nicht dran ist, dann sagt der Herr das. Als der Apostel Paulus zum Beispiel mal in dieser Gegend missionieren wollte, hat der Geist Gottes ihm das nicht erlaubt. Hat er sich gedacht, also gut, gehe ich eben woanders hin. Für ihn war immer grün, wenn nicht rot war. Und er legt also wieder los und macht ein Projekt in diese Richtung und er merkt wieder, hopp, stopp, stopp, auch nicht. Und zum Schluss, nachdem ihm das ein paar Mal passiert ist, stellt er fest, okay, jetzt gehen uns langsam die Optionen aus. Aber dann spricht das göttliche Navi. In der Nacht hat er einen Traum. Ein mazedonischer Mann, ein Mann in mazedonischer Tracht, winkt ihm und sagt, komm herüber und hilf uns. Am nächsten Morgen packen sie die Koffer und reisen ab und kommen nach Philippi. Das Evangelium kommt nach Europa. Bist du froh, dass das Evangelium nach Europa gekommen ist? Und nicht irgendwo in Asien versumpft ist irgendwo? Nein, Gott hat Paulus nach Europa geschickt und er ist gekommen und wir sind heute die Frucht davon. Halleluja. So, jetzt halten wir mal fest. Vertrau darauf, dass der Herr deine Schritte lenkt. Und wenn du einen starken Impuls verspürst, dies, das oder jenes zu tun, dann mach das. Und du, selbe Denken ist nicht verboten. Du dürfst dir Pläne machen und dann loslegen. Als David mal zum Propheten gesagt hat, du, ich würde gern dem Herrn einen Tempel bauen, sagt der Prophet zu ihm, du, die Ampel ist grün, tu, was deine Hand zu tun findet, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Und es gilt für dich auch. Tu, was deine Hand zu tun findet, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Ganz genau. Also, alles klar soweit? Gut. Jetzt hat Gott für jeden Menschen, den er geschaffen hat, und da gehören du und ich dazu, eine Berufung. Eine Berufung, einen vollkommenen Willen. Aber zunächst einmal müssen wir auf unserem Weg in diese Berufung hinein aus der Sklaverei herauskommen. Genau genommen sind es drei Punkte, drei Wegmarken, die wir bewältigen müssen. Und eigentlich bin ich jetzt schon fast bei meiner nächsten Botschaft. Noch nicht ganz. Eine Überleitung, okay? Zunächst mal ist es so, dass du aus der Sklaverei raus musst. Israel war versklavt in Ägypten, wir wissen das. Die haben machen müssen, was die Ägypter gesagt haben. Und die Menschen müssen machen, was die Sünde sagt. Okay, die allgemeine Menschheit, die gefallene Menschheit an sich, ist versklavt unter die Sünde. Das bedeutet, ist versklavt unter ihre Triebe, kann sich nicht beherrschen. Hast du schon gemerkt, dass viele damit Schwierigkeiten haben? Du vielleicht auch. Gute Nachricht. Du wirst aus der Sklaverei herausgeholt. Jesus, hol dich aus der Sklaverei heraus. Schau, Jesus ist unser Mose. Mose ging zu Pharao und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Und Jesus geht zur Sünde und sagt, lass mein Volk ziehen. Und das tut die. Wenn du dich also für Jesus entscheidest, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dich zum Christentum bekehrst, dann bist du aus der Sklaverei herausgelöst. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Römer Kapitel 6, Vers 14, die Sünde wird nicht mehr über dich herrschen. Deine Triebe, egal wie vertriebt du im Moment bist, deine Süchte, egal wie belastet du bist, egal wie dämonisiert du bist jetzt frei. Muss ich vielleicht noch ein wenig durchsetzen bei dir hier, aber im Herzen deines Herzens, im innersten Wesen bist du frei, so frei wie du jemals sein wirst. Du bist nämlich dann, die Bibel nennt es, gewaschen im Blut Christi. Du hast eine neue Natur bekommen. Siehe, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Du bist jetzt neu, vollkommen, völlig neu. Der Christus lebt in dir und der Christus ist frei. Amen. Schau, der will sich jetzt Raum brechen in dir. Der will sich Bahn brechen in dir. Der will sich ausleben. Der will durch dich leben. Das will Jesus machen. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern der Christus lebt durch mich. Und das genau dasselbe soll über dich auch wahr werden. Das ist nämlich das beste Leben. Okay, du bist jetzt also befreit, du bist aus der Sklaverei heraus entlassen worden, die sind durchs Rote Meer hindurchgezogen. Das Neue Testament sagt, der Zug durchs Rote Meer ist ein Symbol für die Taufe. Du bist getauft, das heißt abgewaschen, dein altes Leben ist abgewaschen, du bist jetzt neu und jetzt kommst du wo an? Im verheißenen Land, im gelobten Land? Nein, in der Wüste. Gott führt dich in die Wüste hinein. Hältst es aus? Nach der Befreiung kommt nämlich die Zeit der Bewährung. Das bedeutet Lehrjahre. Jetzt bildet er dich aus. Du kannst noch nicht auf die Welt losgelassen werden. Du kannst noch nicht in deine Berufung hineingehen. Du bist noch nicht bereit. Was ist deine Berufung? Deine Berufung ist vielleicht, eine Mutter zu werden. Das war die Aufgabe von Maria, der Mutter Christi. Oder Chef zu werden, Chef einer großen Firma. Ein König zu werden sozusagen. Das war bei David der Fall. Oder was auch immer, was der Herr für dich hat. Bei Josef war es ähnlich, der soll ja auch ein Manager werden. Egal, was deine Aufgabe ist. Nur weil du jetzt bekehrt bist, kannst du jetzt nicht sofort auf dem Chefsessel drauf. Ist das logisch? Du musst erst einmal was drauf haben. Du musst dich erst einmal bewähren. Und dazu schickt der Herr dich in die Wüste hinein. In der Wüste bist du mit Situationen konfrontiert, in der dir kein Mensch mehr helfen kann, sondern nur noch Gott, der Herr. Und wenn er dir nicht hilft, bist du verratzt. Und es ist nicht gemütlich, das ist nicht angenehm. Nach den Israel bist jetzt begeistert, nachdem Gott die Streitmacht des Pharao weggewaschen hat. Sie freuen sich, sie schütteln das Tamburin. Freuen sich, der Herr hat unsere Feinde hinweggewaschen. Hey, wir sind jetzt frei, wir sind jetzt frei. Super, spitze. Und dann sagt der Herr, so jetzt geht hinein in die Wüste zum Sinai. Am Sinai werde ich mit euch sprechen, da werde ich dann einen Bund mit euch schließen. 3 Tage gehen sie hinein in die Wüste und dann haben sie kein Wasser mehr. Dann kommen sie an Wasser hin und dieses Wasser ist bitter. Dann sind sie nicht begeistert. Und sie sagen jetzt auch nicht, oh, der Herr, der regelt es schon. Sondern was machen sie? Sie beschweren sich bei Gott. Mose beschwert sich nicht, er murrt nicht, Mose betet. Du hast immer die Wahl, du kannst entweder murren oder du kannst beten. Die Israeliten haben gemurrt, Mose hat in der Zwischenzeit gebetet, Gott hat ihm ein Holz gezeigt, das er ins Wasser werfen sollte, das Wasser wurde geheilt, da hatten sie alle was zu trinken. Umsonst gemurrt. Sag mal mit mir, umsonst gemurrt. Die meisten murren umsonst, ist euch das bewusst? Denn Gott erhört Gebet. Stimmt das? Hat das schon mal jemand erlebt? Oh Mann. Und dann ziehen sie weiter hinein in die Wüste, bis sie dann an den Sinai kommen. Am Sinai, der ist mitten in einer Wüste drinnen. Das ist ein toter Ort. Aber an diesem toten Ort begegnet ihnen Gott. Dort bekommen sie Manna aus dem Himmel. Dort bekommen sie Wasser aus dem Felsen. An einem vollkommen lebensfeindlichen Ort versorgt Gott sie völlig. Und er gibt ihnen nicht nur Manna für ihren Bauch, er gibt ihnen auch die 10 Gebote für ihre Seele und für ihren Geist. Die Grundlagen einer gewaltigen Zivilisation entfaltet er vor ihnen. Alles in der Wüste. Die Wüste ist kein schlechter Ort. Und wisst ihr, was noch ist? In der Wüste gibt es keine Riesen. In der Wüste bist du vom göttlichen Vater abhängig. Der bezahlt für dich noch die Miete und der sorgt dafür, dass du was hast. Das ist quasi göttliche Sozialhilfe, die du in der Wüste erfährst. Manna, ja, du brauchst nicht arbeiten, du kriegst trotzdem was zu essen. Kannst nachdenken und studieren, was der Herr zu dir sagt und viele andere Sachen auch noch. Du hast Zeit. Das ist eine Gnade, meine Damen und Herren. Die Wüste ist keine schlechte Zeit. Nun gar nicht so gesehen, gell? Ja, wir sind dabei. Überwinde deinen Grashüpferkomplex. Die Wüste muss kein schlechter Ort sein und in der Wüste gibt es schon mal keine Riesen. Wo aber gibt es Riesen? Weiß das jemand? Im gelobten Land. Das gelobte Land ist voller Riesen. Die kommen jetzt nämlich ans gelobte Land hin. Die kommen jetzt an den Rand ihrer Berufung hin. Jetzt ist es soweit. Sie haben alles gehört, was Gott zu sagen hatte. Sie haben eine Lehre durchlaufen. Sie haben jetzt quasi ihr Gesellenstück zu absolvieren, indem sie hineinmarschieren ins gelobte Land und dieses Land einnehmen. Und was stellen wir fest? In dem Land gibt es Riesen. Also, sie kommen jetzt ans gelobte Land hin. Sie sind jetzt alt genug, sie sind jetzt reif genug, sie haben jetzt genug Erlebnisse mit Gott gehabt in der Wüste. Er hat sie oft genug aus schwierigen Situationen herausgeholt, aus lebensbedrohlichen Situationen, aus unmöglichen Situationen herausgeholt, dass sie in Zukunft darauf vertrauen können. Was er gestern getan hat, würde er morgen wieder machen und heute erst recht. Also Gott hat alle Gründe, darauf zu vertrauen, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Jetzt stehen sie vor dem gelobten Land. Und der Herr ist bereit, die Engel Gottes, die stehen auch bereit, die Heerscharen Gottes. Der Herr schickt schon mal Hornissen hinein in dieses gelobte Land, das die Menschen daraus vertreibt. Können nachlesen, steht alles in der Bibel drin. Und die haben keine Lust mehr, die Philister und die Kanaaniter, die haben keine Lust mehr, in diesem Land zu wohnen. Die denken sich, Mensch, hier ist es nicht mehr schön. Tiere nehmen überhand gegen uns und überhaupt, sie werden immer weniger und sie ziehen von selber fort. Das ist Gottes Plan, weil jetzt Raum gemacht wird für die Israeliten. Ja, das ist eine wunderbare Zeit eigentlich. Also Gott steht bereit, die Engel Gottes sind bereit. Es ist überhaupt keine Frage, dass sie dieses Land erobern werden. Es ist nur die Frage, wie. Und da haben sie, hat das Volk den Vorschlag, wir schicken 12 Älteste von uns, 12 Leiter, schicken wir hinein in das Land. Die sollen mal schauen, wie es dort aussieht. Und dann machen wir eine Strategie und eine Taktik, wie wir dieses Land am besten einnehmen. Und Mose denkt sich, gute Idee. Auf diese Art und Weise ist das Volk beteiligt und ich mache nicht alles von vorne. Und so schicken sie also, so wählen sie 12 Leute aus und diese 12, die schicken sie dann ins Land hinein. Es kommen 12 zurück und sind begeistert. Aber nur 2 sind so richtig begeistert. 10 sind nicht begeistert. 10 haben die Grashüpferperspektive, die Heuschreckenperspektive. Sie kommen in das Land hinein also. Sie durchziehen es. Sie sehen die dampfenden Wiesen am Jordan. Sie sehen die majestätischen Berge im Norden. Sie sehen den See Genezareth. Sie sehen den Jordan. Sie sehen alle diese wunderbaren Dinge. Sie sehen das Mittelmeer. Das ist ein wunderbares Land. Sie sehen, wie das Land Frucht trägt. Und sie kommen wieder zurück. Und sie sagen, ja, das ist alles gut. Alles super. Es ist ein gutes Land. Aber, 10 von denen sagen jetzt, aber. Sie bestätigen in einem Vers, dass es ein gutes Land ist. Aber, und dann kommen 5 Verse, in denen sie sagen, warum sie dieses Land nicht einnehmen können. 5 Verse lang beklagen sie sich. Und der wichtigste Punkt ist, da gibt es Riesen drinnen. Riesen gibt es. Hältst du es aus, Riesen? Als ob Gott es nicht von vornherein gewusst hätte. Enaks Kinder, Enak ist der Vater der Riesen, die wohnen da drinnen. Und wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen. Und auch in ihren Augen. Das Problem war, sie waren Heuschrecken in ihren Augen. Sie haben die Riesen mit sich verglichen. Sie haben die Riesen nicht mit dem eigentlichen Riesen, der hier auf ihrer Seite kämpft, verglichen. Nämlich mit Gott. Denn der größere Riese hat für Israel gekämpft. Den haben sie vollkommen ausgeschaltet. Also in ihrem Denken. Das ist komisch, oder? Seltsame Sache, seltsame Sache. Riesen, Riesen, Riesen. Pass mal auf. In deinem Land der Berufung gibt es auch Riesen. Maria hat ja gesagt zu ihrer Berufung, als der Engel kam und gesagt hat, du bist die Mutter des Messias. Du wirst einen König in die Welt setzen, den König der Welt, den Sohn Gottes. Sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Aber dann hatte Maria auch mit Riesen zu kämpfen. Ist dir das bewusst? Hast du das schon mal so gesehen? Einmal ging ein Gemunkel herum, dass Josef gar nicht der Vater wäre, sondern irgendjemand anders. Musste erst mal damit zurechtkommen. Das nächste ist, die Regierung kriegt Wind von diesem Kind. Herodes, der war ein Riese. Die Staatsmacht mit ihrem Militär, mit ihrer Polizei, mit ihren Spitzelkanälen und so weiter. Ganz, ganz furchtbare Sache. Die planen jetzt, Jesus zu töten, ihr Kind zu ermorden. Überleg dir das mal. Das ist ein Riese. Herodes ist ein Riese. Sie ist ein Niemand und Herodes ist ein Riese. Aber Maria und Josef haben nicht aufgegeben. Sie haben nicht auf den großen Riesen Herodes geblickt. Sie haben auf den viel größeren Riesen geblickt, nämlich Gott, den Herrn. Ein anderer Riese in ihrem Leben war der Mangel. Sie hatten kein Geld. Aber sie haben sich gedacht, hey, wir sind hier im Willen Gottes unterwegs. Also schaffen wir das. Und prompt sind die heiligen drei Könige gekommen mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold konnten sie gut brauchen, Weihrauch und Myrrhe haben sie verkauft, dann hatten sie noch mehr Gold. Und dann konnten sie, als der Engel kam und sie gewarnt hat, dem großen Riesen Herodes ausweichen und nach Ägypten gehen und dort zunächst mal eine Zeit lang bleiben. David hatte auch mit Riesen zu tun. In seinem gelobten Land haben auch Riesen gelebt. David, kennst du einen Riesen, ne? Wie hieß denn der? Goliath, ganz genau. Schau, er hatte mit mehreren Riesen zu tun. Ein Riese war, dass seine Familie ihn nicht leiden konnte. Wenn deine Familie dich nicht leiden kann, Unpopularität ist ein Riese. Gib's zu, es ist unangenehm. Stimmt oder stimmt's? Wenn sie dich in irgendeiner Gruppe nicht leiden können, die wichtig für dich ist, dann ist es eine Belastung. Und als dann David auf dem Schlachtfeld aufgetaucht ist, um Proviant zu bringen, hat sich sein Bruder darüber aufgeregt, hat ihn angestänkert. Und David hat gemeint, ach, und hat ihn stehen lassen. Ist weggegangen von ihm. Von diesem Riesen Eliab, von diesem schlechte Laune Riesen. Aber als dann Goliath kam und Israel herausgefordert hat und Gott gelästert hat, ist David auf ihn zugerannt. Bevor er auf ihn zurannte, ist er zum Bach gegangen, hat sich 5 Steine rausgesucht. 5 glattgeschliffene, schön polierte Steine. Warum hat er das gemacht? Hätte doch nur einen Stein gebraucht für Goliath. Goliath hatte 4 Brüder. Der war fest entschlossen, dieser kleine 17-jährige Hirtenbub, ich lege die alle um. Ja, andere mögen Angst haben vor diesen Riesen. Mir können sie nicht groß genug sein, dann kann ich sie wenigstens nicht verfehlen. David hatte keine Grashüpferperspektive. Du hast als Christ auch keinen Grund, dich besiegt zu fühlen oder eine Grashüpferperspektive zu haben. Meine Probleme sind zu groß für mich. Nein, deine Probleme sind nicht zu groß für deinen Gott. Für dich sowieso. Für dich ja, aber nicht für deinen Gott. So, das ist es. Du musst erst einmal in Situationen gewesen sein, die zu schwer für dich waren und von Gott gerettet zu werden. Dann plötzlich merkst du, ja. Ja. Dann können wir anfangen, darüber zu reden, dass du in deine Berufung hineinkommst. Übrigens, Goliath war nicht der einzige Riese, den David besiegt hat. Es gab noch andere Riesen in seinem Leben. Und ich rede nicht von den 4 Brüdern Goliaths. Die hat er noch nicht einmal mehr selber erledigen müssen. Das haben seine Mitarbeiter gemacht. Es war vielmehr jemand anders. Der König Saul mit seinem Militär, mit seiner Geheimpolizei, hat ihn jahrelang gejagt, hat seine bürgerliche Existenz vernichtet. Und hat ihn dann gejagt, ins Gebüsch gejagt, in den Untergrund. David hat nichts falsch gemacht. Und der Staat hat ihn trotzdem verfolgt und verfolgt und verfolgt und verfolgt. Finde ich furchtbar. Aber was ist passiert? Hat Saul gewonnen? Nein, ich sage euch ein Geheimnis. Ich sage ein Geheimnis, ein wichtiges Geheimnis. Saul hat für David die prinzipielle Struktur des Königtums entwickelt. Und ihm, bis er soweit war, den Thron warm gehalten. Er hat ihm den Thron warm gehalten. Okay, jetzt kommen wir mal kurz zu deinen Riesen. Dein Riese ist vielleicht, dass du jetzt deine Lehre abgeschlossen hast und du in deine Traumfirma kommst. Du hast dich beworben und du bist in deiner Traumfirma jetzt unterwegs. Alles gut, super. Und dann stellst du fest, in dieser Firma gibt's Riesen. Schwierige, aber einflussreiche Kollegen, die mir den Tag vermiesen, sind Riesen. Hast du solche Riesen? Musst du nicht melden. Also wie gesagt, es kann gut sein, dass du genau solche Leute in deiner Firma hast. Die machen Schwierigkeiten. Was nun? Herr, soll ich wieder gehen, mir eine andere Firma suchen? Nein, seht es mal ganz anders. Der Herr, der lässt diese Leute in ihre Position jetzt, damit sie dir die Position vorbereiten. Die halten dir den Sessel warm. Eines Tages wird ihnen ein Gedanke kommen, dass sie jetzt die Firma wechseln müssen. Und dann kommt der Herr zu dir und sagt, jetzt musst du, bevor du jetzt kommst du auf diese Position. Und dann trittst du an den Ort, an dem dein Riese für dich warm gehalten hat. Bist du noch da? Wie komme ich drauf? Die Bibel sagt, die Bibel spricht davon. Das ist eine wunderbare Verheißung und ich will, dass du die glaubst und dir anziehst. Ja, diese wunderbaren Verheißungen, die sind alle Ja und Amen in Christus. Ja? 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Darunter fällt auch Sprüche Kapitel 13, Vers 22. Der Gerechte vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders ist aufbewahrt für den Gerechten. Hast du das gehört? Und bei Josua 23, ich muss mal schnell nachschauen, ich habe es mal aufgeschrieben, weil das wunderbare Verse sind. Josua 24, 13. Die Kanaaniter, die sind im Land, um es zu bebauen, für dich, damit das Land nicht öde wird und die Tiere drin überhand nehmen, sondern ich werde dir dieses Land geben, nach und nach, Stück für Stück, so wie du es einnehmen kannst, so wie du reifst, so wie du dich vermehrst, so wie du größer wirst, belastbarer wirst, so werde ich dir nach und nach größere Dimensionen deine Berufung aufschließen, bis du zum Schluss voll drinnen bist in deine Berufung und so richtig schalten und walten tust, so wie ich das eigentlich vorhab mit dir. Ist es gut oder ist es gut? Ist es gut? Die sind im Land, um das Land zu bebauen und gute Städte zu bauen, damit du sie übernehmen sollst. Die machen sich die Arbeit, die strengen sich an, damit du nicht so viel Arbeit hast. Steht wirklich so in der Bibel drinnen. Josua Kapitel 24, Vers 13. Eigentlich spricht Gott schon mitten in der Wüste über diese Dinge zu ihnen. Es ist nichts Neues, was sie da hören, was Josua sagt, als sie dann das Land einnehmen. In 2. Mose 23, 28 bis 30, da sagt der Herr, Gott wird die Kanaaniter vertreiben, nicht schnell, damit das Land nicht öde wird und die Tiere überhand werden. Nach deiner Fähigkeit, wie du wächst, wirst du es nach und nach einnehmen. Na, der Herr vertreibt deine Feinde vor dir. Du musst teilweise noch nicht einmal kämpfen. Das geht alles von selber. Warum? Weil der Herr mit dir ist. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, der Herr ist mit dir. Erfasst es, packt es, glaubt es. So, jetzt hast du also eine völlig andere Sichtweise, hoffe ich, auf deine schwierigen Kollegen. Ich könnte auch Storys erzählen, aber das mache ich mal lieber nicht. Mir ist es schon passiert, dass ich mit schwierigen Kollegen zu tun hatte und plötzlich hat der Herr mich genommen und wups, woanders dahingestellt und war dabei, mir die Position eines dieser schwierigen Personen zuzuwenden. Dann hat er wieder noch was Besseres für mich gehabt und ich musste mich entscheiden. Entweder diese Arbeit oder jene. Und ich habe mich dann für jene entschieden und deswegen stehe ich heute Morgen hier. Mit dem Herrn geht's weiter, mit dem Herrn geht's aufwärts. Und die Riesen werden kleiner, während du größer wirst. Bis du zum Plus der Riese bist, der Riese Gottes. Amen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ganz gut. Was ihr hinter mir seht, ja, ist eine Impression des gelobten Landes nach Marc Chagall. Hat eine künstliche Intelligenz extra für uns gemalt. Fand ich ganz gut, habe ich mir gedacht. Nämlich heute als Hintergrund. Amen. Die halten dir den Sessel warm, deine Gegner. Irgendwann gehen sie woanders hin und dann trittst du in ihre Position ein, wenn du es bewältigen kannst, wenn du besser bist als die und dann geht es wieder aufwärts mit dir. Amen. Denn die Pläne Gottes mit dir sind gut. Allerdings, du brauchst Nerven. Es ist viel, viel leichter, in der Wüste zu sein. In der Wüste lebst du von göttlicher Sozialhilfe, von väterlicher Sozialhilfe. Da studierst du noch. Wer hat auch für seine Kinder bezahlt, während sie studiert haben? Oder macht es immer noch? Wir Ärmsten, wir haben es ja. Amen. Aber irgendwann sind sie dann fertig und dann treten sie ein in ihre Berufung. Und so ist es eben auch mit dir, geistlich. Der Herr wird dich nicht auf die Menschheit loslassen, bevor du bereit bist. Wenn du aber bereit bist, dann kannst du in der Wüste im hintersten Winkel sitzen, wie Mose seiner Zeit in der Wüste. Und Gott findet dich. Und erregt deine Aufmerksamkeit, so mit dem brennenden Dornbusch. Der holt dich dann schon und sagt, jetzt geht's los. Und dann wird es was mit dir. Amen. Okay, ganz, ganz wichtig. Damit du hineinkommst in dieses gelobte Land, musst du dir unbedingt die Blickweise Gottes antrainieren. Du bist kein Kraushüpfer, sondern du hast einen Riesen hinter dir, der noch größer ist als die Riesen, die dein gelobtes Land besetzt halten. Okay, die sind kein Problem. Und ab und zu musst du da vielleicht das feiern, daheim stehen und sagen, hey, der in mir ist, der ist größer. Ja. Oh man, ich packe es, ich werde es können, weil Gott mit mir ist. Manchmal musst du solche albernen Dinge tun. Da lacht einer. Amen. Also, stattdessen, wie gesagt, kommen jetzt diese Kundschafter wieder zurück aus dem gelobten Land und sie loben dieses Land einen Vers lang. Und dann beklagen sie sich fünf Verse lang. Wir können nicht, wir sind Grashüpfer und überhaupt. Und statt dass das Volk Gottes diese Kundschafter auslacht, steigen sich die in eine vollkommen übertriebene Emotionalität hinein. Vierter Mose, Kapitel 14, 1 und 2. Sie hören das also? Da ergrimmt das Volk und es ist sauer und es wirft Staub in die Luft und es fängt an zu weinen und zu schreien die ganze Nacht. Also ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. 1. Korinther 15, 33. Mit super emotionalen Leuten gehst du keine engeren Verbindungen ein. Leute, die sofort, wenn sie mal eine schlechte oder eine gute Nachricht bekommen, total emotional reagieren und dann stundenlang dabei sind, entweder zu jammern und zu heulen und zu machen und zu tun oder sich übertrieben zu freuen, ja, dann nimmst du ein bisschen Abstand. Und für den einen oder anderen, der mich hört, wäre es schon mal ganz gut, wenn er nicht immer sofort so emotional reagieren würde, sondern ein wenig nüchterner. Ja, kann sein, dass du schon viele Beziehungen ruiniert hast, weil du so emotional reagierst. Wenn dir was nicht passt, dann brüllst du rum, schmeißt Kaffeetassen an die Wand. So wird es nichts. Der verlässt dich so schnell wie er kann. Du brüllst immer rum, wenn du mal deinen Willen nicht bekommst. Oh, überhaupt kaum, dass die Ampel auf Rot ist, wenn du gerade schalten wolltest und der Typ vor dir so spät und du machst das Fenster runter, brüllst raus, ja. Schüttelst die Faust und so weiter. Ich sag mal, das ist keine gute Idee. Übertriebener Emotionalismus war eine der bezeichnenden Eigenschaften der Israeliten, der dafür gesorgt hat, dass sie ins gelobte Land nicht gekommen sind. Also, du kommst mit solchen Leuten natürlich immer wieder zusammen, aber du musst die ja jetzt nicht heiraten, okay? Du musst ja jetzt nicht ständig mit ihnen zusammen sein. Ich schlage davor, wenn dich das betrifft, nimm dich mal ein bisschen an die Kantare, erstens. Und zweitens, vermeid solche Leute. Vermeide Leute, einen engeren Umgang, der nicht den Geist des Glaubens hat. Hast du das gehört? Die hat nämlich eine Historie des Murrens. Kaum waren sie in Problemen, haben sie gemurrt, regelmäßig. Sie hatten kein Wasser. Also sie kamen ans bittere Wasser, sie haben gemurrt. Mose hat nicht gemurrt, er hat gebetet. Gott hat ihm eine Antwort gezeigt, Wasser wurde gut. Umsonst gemurrt, sag mal mit mir, umsonst gemurrt, umsonst gemurrt. Sie hatten irgendwann in der Wüste wieder kein Wasser, sie murren wieder. Mose murrt nicht, Mose betet. Gott zeigt ihm, er soll auf den Felsen schlagen. Das macht er, Wasser kommt aus dem Felsen, umsonst gemurrt. Umsonst gemurrt. Tja. Gebet ist besser als Gemurr. Amen. Und jetzt sind sie vom gelobten Land und jetzt murren sie wieder. Sie kommen nicht drauf, wenn das ganze Volk da also lamentiert und schreit, sodass man es kaum aushört. Die fühlen sich auf wie eine Sirene beim Luftangriff. Die blöken wie ein Nebelhorn. Die ganze Zeit. Es ist vollkommen hirnlos. Die hätten sich nur ein wenig erinnern müssen, was Gott für sie gemacht hat. Dass sie überhaupt vor dem gelobten Land sind, ist einzig und allein Gottes Werk. Wenn Gott sie wirklich untergehen hätten lassen wollen, dann hätte er das schon vor dem Roten Meer machen können. Ja, der Riese Pharao wäre mit seiner Streitmacht gekommen und hätte sie erledigt. Hat aber nicht geschafft. Dann kam der Mangel und der Durst in der Wüste. Dieser Riese ist auch ganz schlimm. Hat es auch nicht geschafft, sie zu besiegen. Ja. Als mögliche Gute ist ihnen passiert, das haben sie alles so schnell wie möglich wieder vergessen. Sie haben vollkommen vergessen, dass es nur Gottes Wirken war, dass sie überhaupt das bisher geschafft haben. Sie hätten sagen sollen, hey, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das hat David seinerseits in den Psalmen gesagt. Vollkommen andere Perspektive. So, wenn du eintreten willst in deine Berufung, wenn du Gott in deinem Leben sehen willst, musst du unbedingt diese Heuschreckenperspektive ausschalten, abschaffen, loswerden. Wenn es dir schwerfällt, dann erst recht. Und dir die Perspektive, Gott ist mit mir, wer mag gegen mich sein, aneignen. Vor allem in schwierigen Zeiten, wo es nicht mehr weitergeht. Mal ganz ehrlich, sogar wenn du stirbst, hey, dann fällt es in Gottes Hand. Amen. Denn es ist schon passiert, dass Christen gestorben sind. In Krisen. Gott hat sie trotzdem nicht verlassen, im Gegenteil, sie sind befördert worden. Das ist meine Sicht der Dinge. Amen. Okay, gut. Eieieiei. Also, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Vermeiden notorische Motzer, die den Geist des Glaubens nicht haben und alles immer schlecht reden. Du brauchst in deinem täglichen Leben Menschen mit dem Geist des Glaubens. Wenn du die in deiner Umgebung nicht hast, dann hör dir christliche Botschaften an, die den Geist des Glaubens transportieren. Und noch was. Diese 12 Spione, die waren Leiter, das waren Leiter Israels. Da gab es 2, Josua und Kaleb, die den Geist des Glaubens hatten. Die waren gut. Die haben es auch ins gelobte Land geschafft. Aber 10 waren schlechte Leiter, die keine Vision hatten. Und es waren Leiter. Mein Vorschlag, such dir raus, wem du nachfolgst. Wenn du jemanden nachfolgst, der immer nur andere schlecht redet, der immer nur weiß, was die anderen alles falsch machen, das kannst du vergessen, der kommt nie in sein gelobtes Land. Folge jemandem nach, der den Geist des Glaubens hat, wie Josua und Kaleb, der sagt, jo, wir können das, wir schaffen es. Gott ist mit uns, wer kann gegen uns sein? Gott führt uns im Triumphzug umher, und zwar immer. Solchen Leitern folge nach. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr das erfasst, wie wichtig das wirklich ist. Der Aspekt deiner Persönlichkeit, der dich in der Wüste hält, der muss sterben, bevor du in die Gegend deiner Berufung kommst, bevor du in deine Berufung eintreten kannst. Was war der Riese, mit dem Israel zu kämpfen hatte? Nicht die Enakskinder, nicht Goliath und seine Familie, sondern es war ihr Unglaube, ihr Kleinglaube, ihre Visionslosigkeit, ihre falsche Sicht auf die Welt. Das ist ein Riese, den du unbedingt in der Wüste bewältigen musst. Amen. Denn es gibt 2 Riesen in deinem gelobten Land. Einmal Goliath, ja, und die Enakskinder und einmal Gott. An wem schreibst du jetzt mehr Macht zu? An wen glaubst du mehr? Gott schickt sie dann zurück in die Wüste. Diese Wüste, ihr Lieben, die war ein Gericht. Ja, sie sind wieder zurückgekehrt in diesen Schoß der Wüste. Gott hat sie wieder geleitet. Er hat sie wieder versorgt mit Manna. Es war alles wieder wunderbar. Aber es war ein Gericht, dass er in der Leere, ja, in der Phase der Beförderung festgesteckt sind. Warum hat er das überhaupt gemacht? Und ich habe nachgelesen, mir ist es aufgefallen, im 4. Mose Kapitel 14, Vers 2, da steht's. Also sie schreien in Vers 1 die ganze Nacht, sie machen einen Zinnober. Oh Gott, warum sind wir nur nicht in Ägypten geblieben? Ja, dort hätten wir doch auch sterben können. Oder warum sind wir nicht in dieser Wüste umgekommen? Wären wir doch nur in dieser Wüste umgekommen. So steigern sich die rein. Vergessen vollkommen Gottes Wirken, wollen nicht kämpfen. Wenn du nicht kämpfen willst als Christ, hast du echt schlechte Karten. Ja, manche Leute lassen sich lieber prügeln von ihrer Sündhaftigkeit, von ihren Trieben und so weiter, anstatt einmal zum Herrn zu schreien und zu fasten und zu beten und frei zu werden von diesem Müll. Stattdessen sind sie immer in der Wüste. Ja, da ist es trocken, Gott kümmert sich um sie, ja. Aber die Sache ist, Gott hat ihnen gegeben, was sie wollten. Sie haben ihren eigenen Richterspruch hier verkündet. Wären wir nur in der Wüste gestorben? Gott hat gesagt, gut, könnt ihr haben. Und eure Kinder, von denen ihr sagt, die Krisen, die werden die fressen wie Brot. Eure Kinder, denen werde ich dieses Land geben. Und das hat er auch gemacht. Es war überhaupt keine Frage, dass dieses Land ihnen gehört. Es hat an ihnen gelegen, dass sie es nicht eingenommen haben. Und es liegt auch nicht an Gott, dass du rumeierst. Du musst mal klare Sache machen mit Gott. Du musst erst mal ihn in dein Leben einladen, befreit werden und dann dich durch diese Wüstenphase durchleiten lassen, in der du dich bewährst. Und dann kommst du im Geist an einem Ort, an dem Gott dein Gebet erhört und du dein gelobtes Land einnimmst. Irgendwann bist du durch. Schon irgendwann war Jesus alt genug, dass er keine Belastung mehr für Maria war. Irgendwann war Herodes tot und sie kamen wieder zurück. Und dann ist das normale Leben weitergegangen. In Nazareth ist Jesus dann aufgewachsen und ihre Aufgabe, die Aufgabe der Mutter, war sich einfach so, um ihn zu kümmern. Bei David war es auch irgendwann mal so, dass der Herr ihm Frieden gegeben hat von seinen Feinden. Und dann ist er aufgeblüht und hat das Land in ein goldenes Zeitalter geführt, das Salomo dann so richtig zur Blüte gebracht hat. So, es gibt eine Zeit lang Riesen besiegen und irgendwann kommst du dann und bist drinnen in deiner Berufung und da kannst du dann schalten und walten und dann ist gut, dann ist es gut. Dann ist der Herr mit dir, deine Gebete werden erhört und es ist wunderbar. Amen. Also man kann noch viel, viel drüber sagen. Ich kann dich da nur inspirieren, ja. Amen. Aber der Aspekt deiner Persönlichkeit, der dich in der Wüste hält, der muss sterben. Bei denen war es der Unglaube. Bei denen war es der Kleinmut. Deswegen, wenn dich das betrifft, ja, dann setz dich jeden Tag hin und denk gute Gedanken des Glaubens. Es ändert dich. Es hat mich geändert, ändert es dich auch. Denn der Herr, der hat echt mehr für dich. Er hat mehr für dich. Du hast genug Glauben, um dein gelobtes Land einzunehmen. Du musst ihn nur aktivieren. Dadurch, dass du erstmal das Wort Gottes bejahst, ja. Amen. Schau, und wenn wir dann in unsere Berufung eingetreten sind und dann kühn loslegen, dann nehmen wir neues Land ein. Okay, du wirst jetzt also befördert. Du bist jetzt Geselle gewesen, hast deinen Meisterbrief gemacht und jetzt hast du eine Stelle, in der du richtig Verantwortung hast. Wunderbar. Und irgendwann kommt dir der Gedanke, wir gründen jetzt noch eine Firma und dann können wir diesen Zweig hier auch noch bedienen. Und der Herr ist mit dir und es gelingt dir. Dann nimmst du Land ein. Dann wächst du. Die Familie von Maria ist auch gewachsen. Ihre Aufgabe war ja, Familie zu haben und so. David hat Land eingenommen in seiner Zeit. Salomo dann noch mehr. Die haben wirtschaftlich Land eingenommen, sind zu was gekommen, finanziell auch. Der Herr hat da einen Segen draufgelegt. Wenn du in deiner Berufung dann bist und du schwimmst dich frei und du bist nicht mit dem, was du bisher erreicht hast, zufrieden, sondern streckst dich aus nach mehr, dann liegt ein besonderer Segen drauf. Gott segne dich, weil er sieht, der lässt dich von den Riesen, die auf ihn lauern, nicht mehr einschüchtern. Der packt es jetzt. Der geht jetzt Risiken ein, kalkulierte Risiken, aber immerhin. Und so wird es mehr und so wird es besser. Amen. Ich habe mir das auch nicht gedacht, dass wir, als wir so Gemeinde gemacht haben, die Gelegenheit sich ergeben hat, dass man die Botschaften ins Internet stellt. Und dann schauen das auch noch Tausende von Leuten an und unterstützen uns. In einem Maß, das es möglich macht, dass wir dann sogar Fernsehsendezeit kaufen. Überleg dir das mal. Das ist fantastisch, das ist wunderbar. Ich hatte allerdings die Möglichkeit, habe mir dann denken können, teuer, ob ich das wohl will. Aber das ist nicht meine Aufgabe, mich zu fragen, ob ich das wohl will, weil es teuer ist. Die Sache ist, unsere Aufgabe jetzt ist, das Evangelium zu verkündigen auf allen Kanälen, mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Ja? Und das machen wir und da nehmen wir neues Land ein. Ja, und der Herr segnet uns. Finde ich gut, finde ich wunderbar. Keine Selbstverständlichkeit. Können wir das aus eigener Kraft? Nie im Leben. Vergiss es. Das ist dort, da, wo wir jetzt sind, sind wir hingekommen, weil der Herr uns begleitet und geführt hat und weil wir uns von den Riesen nicht einschüchtern haben lassen. Amen. Ist es gut oder ist es gut? Ich finde es gut. Okay, gut, meine dritte Botschaft. Mensch, ärgere dich nicht. Muss ich mal anders halten. Denn man kann gesegnet sein. Man kann total gesegnet sein. Man kann richtig in seine Berufung angekommen sein, mächtig sein, reich sein und es vollkommen verdummbeuteln, dass man zum Schluss an einem Galgen baumelt, den man für einen anderen hergerichtet hat. Man kann gesegnet sein und man kann dann sich so ablenken lassen von einer Kleinigkeit, dass dein ganzes Leben ruiniert wird. Aber darüber sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Vielleicht am Mittwoch, ja, muss ja mal schauen. Halleluja. Gut. Also es gibt drei Phasen, ich sag's nochmal. Einmal die Phase der Befreiung, die Phase der Beförderung, der Lehrzeit. Übrigens, das heißt auch von Jesus, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und wir sprechen hier nicht vom Kreuz, wir sprechen hier davon, dass er den Richtungsweisungen, den Winks, den Impulsen Gottes, die der Vater ihm gegeben hat, gelernt hat zu folgen. Darum geht's hier. Er hat an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Jesus als Mensch hat auch den Gehorsam gelernt. Und wir in unserer Wüste müssen auch den Gehorsam lernen. Denn wenn du in der Wüste nicht gehorsam bist, dann verdorrst du. Ist ja die Wüste. Die hatten, das hatte gut, die hatten in der Wüste eine Klimaanlage. während des Tages eine Wolkensäule, die sie gekühlt hat, und nachts eine Feuersäule, die sie gewärmt hat. Tagsüber ist es in der Wüste sehr heiß und nachts ist es sehr kalt. Aber das war kein Problem für die Israeliten, als sie im Willen Gottes waren. Wenn allerdings sich die Wolke erhoben hat und weitergezogen ist, dann war plötzlich der Sonnenschirm weg und die Klimaanlage. Dann mussten sie wieder gehorchen und der Wolke nachgehen, so schnell wie es geht, denn sonst hätten sie gelitten. Ja, du leidest auch, wenn du der Wolke nicht folgst. Deswegen lerne auch du Gehorsam. Gehorche den Impulsen, die Gott dir gibt. Tu Gutes. Amen. Okay, aber jetzt zunächst mal nochmal. Der erste Schritt ist Befreiung. Der zweite Schritt ist Beförderung, Lehrjahre, keine Herrenjahre. Und der dritte Teil ist dann, der dritte Schritt ist Berufung. Du trittst ein in die Aufgabe, die der Herr für dich hat, zu der du geboren worden bist. Befreiung, Beförderung, Berufung. Du musst mit Befreiung anfangen. Und die fängt an, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Deswegen gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, es zu tun. Wir beten alle miteinander. Amen. Bitte einfach mit mir. Sag mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Gut, der wichtigste Schritt ist jetzt schon mal getan. Und jetzt kommen interessante Zeiten auf dich zu, im positiven Sinn. Gottes Segen.